Sampha mit Blood on Me in der Morningshow am Nachmittag. 11:05, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Flux FM. Ja, viele kommen in unsere Stadt, diese faszinierende Stadt, die sie entdecken entlang historischer Bauwerke zum Beispiel, jede Menge Zeichen der Zeit, Nationalsozialismus, Ex-DDR, Kaiserzeit. Man kann hier so viele tolle Gebäude und die ganze Geschichte noch aufschnüffeln. Aber warum nicht einfach mal mehrere tausend Jahre zurückgehen, so circa 12.000 oder vielleicht noch mehr? Dank des neuen Buches von Beate Witzel können wir das. Das heißt Steine, Mammuts, Toteislöcher auf den Spuren der Eiszeit in Berlin. Und sie ist die Sammlungsleiterin der Geologischen Sammlung vom Stadtmuseum Berlin und hat nun ihr neues Buch fertig und ist damit gleich zu Flux FM gekommen, was uns sehr glücklich macht, Beate. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, ich habe das am Wochenende mal durchgeblättert und ansatzweise versucht zu lesen. Höchst interessant. Man geht ja an sowas dann vorbei in der Stadt und weiß gar nicht genau, oh, hier steckt ja richtig späte Geschichte drin. Wir leben zurzeit im Eiszeitalter. Kannst du uns noch mal kurz in einfachen Worten erklären, was heißt das genau?
Also ein Eiszeitalter ist eine Zeit, wo es Eis auf der Erde gibt. Mehr oder weniger, Hauptsache es ist Eis da. Wenn wir uns die Erde heute angucken, gibt es Eis am Nordpol, am Südpol, in den Gebirgen und wir wollen auch, dass es so bleibt. Aber innerhalb eines Eiszeitalters schwankt das Klima sehr stark. Es kann sehr kalt werden, dann entwickelt sich eine Eiszeit. Das heißt, die Eiskappen wachsen unglaublich an und erreichen eben auch den Berliner Raum. Und es gibt Warmzeiten wie gerade, wo das Eis sich zurückzieht und nur an den Polen da ist.
Dann hast du mal geschaut, dir die großen Städte in Deutschland angeguckt und festgestellt, Berlin ist die einzige Millionenstadt bei uns in Deutschland, die von der Eiszeit geprägt wurde. Also an Hamburg ist der Kelch vorbeigegangen.
Von der letzten Eiszeit. Also wir hatten mindestens drei Eiszeiten hier in Norddeutschland. Die sind über verschiedene Städte gerutscht, aber die letzte Eiszeit, die gerade erst vorbei ist, gerade abgetautes Eis, die hat Tatsache nur Berlin erreicht. Hamburg wurde von der letzten Eiszeit nicht erwischt, deswegen haben wir in Berlin ganz frische Spuren.
Was heißt über Berlin gerutscht ist, die Eiszeit? Wie können wir uns das vorstellen, dieses Rutschen, diesen Prozess?
Man muss sich das wie eine Götterspeise vorstellen. Am Nordpol ist das Eis immer höher aufgewachsen. Es hat immer geschneit. Es wurde nie so warm, dass der Schnee abtauen konnte. Kann man sich im Berliner Winter gut vorstellen, wie das ist, wenn es immer schneit und nie taut. Das Eis wächst an und wird immer höher. Und über die Jahrtausende bildet sich dann am Nordpol eine Eiskappe, die über 3.300 Meter hoch werden kann. Eis ist aber nicht hart wie Stein, sondern elastisch, plastisch und fängt an, unter seinem eigenen Gewicht zu rutschen. Wie eine Götterspeise, die man in einer großen Schüssel gekocht hat und die Schüssel stürzt über Kopf und nimmt die Schüssel ab. Und wenn die Schüssel zu groß war, fängt die Götterspeise an den Seiten an wegzurutschen. So rutscht dann das Eis vom Nordpol nach Süden. Und solange es am Nordpol weiter schneit und immer wieder neues Eis gebildet wird, bewegt sich das Eis unter seinem eigenen Gewicht nach Süden und kommt dann bis in unsere Berliner Region.
Und hat hier Spuren hinterlassen. Gletscher und Schmelzwasser haben deutlich die Stadt geformt. Da würde ich jetzt aber sagen als Laie, wie denn, wo denn genau, wo kann ich das denn sehen?
Es gibt ganz verschiedene Spuren, die der Gletscher und das Schmelzwasser hinterlassen. Und diese Spuren, wenn man sie erstmal kennt, kann man sehr gut sehen. Eine Spur ist zum Beispiel der Boden unter unseren Füßen, der aus ganz vielen Steinen besteht, die hier gar nicht hingehören. Wenn ich also in den Park gehe, auf den Spielplatz, sehe ich überall die sogenannten Findlinge. Diese Findlinge bestehen aus Gesteinen, die aus Norddeutschland oder aus Skandinavien stammen. Das heißt, es sind keine Berliner Steine. Die kommen, ist alles Importware, alles aus Dänemark und Schweden und Norwegen und Finnland, aus dem Ostseeboden, aus Norddeutschland bis hierher geschoben worden. Aber nicht nur die großen Findlinge, sondern jedes Sandkorn, jeder Kieselstein unter unseren Füßen ist importiertes, fremdes Material, könnten wir alles zurückschicken. Dann die ganzen Seen und die Flüsse. Die meisten Seen sind durch Schmelzwasser entstanden, die wir hier in Berlin haben. Wir unterscheiden zwischen Seen, die unter dem Eis entstanden sind, durch schnell fließendes Schmelzwasser, was tiefe Rinnen in den Untergrund reingefressen hat, die Grunewaldseenkette zum Beispiel, und kleine Tümpelchen in Parkanlagen, die oft kreisrund sind, können kleiner und größer sein. Kreisrunde Seen sind zum Beispiel der Weißensee, der Schäfersee, der Orankesee, aber eben auch kleine Teiche in Parkanlagen, die sind durch totes Eis entstanden. Totes Eis sind große Eisbrocken, die vom Gletscher abbrechen. Man kennt es so aus heutigen Naturfilmen, wenn so die Gletscher kalben und große Eisbrocken vom Zentralgletscher abbrechen. Das muss man sich auch in Berlin vorstellen. Dann bleibt der große Eisklumpen im Boden liegen, drückt sich unter sein Gewicht immer tiefer in den Boden rein. Aber irgendwann, nach vielen hundert Jahren, schmilzt auch dieser versunkene Eisklumpen und hinterlässt ein Loch. Und wenn sich dieses Loch mit Wasser füllt, dann haben wir ein Toteisloch. Und das sind unsere vielen kleineren Seen hier in Berlin.
Wow. Und du hast in deinem Buch auch anfangs über die Spurensuche ja geschrieben und verschiedene Fragen aufgeworfen. Woher kommen die Findlinge? Hast du ja eben schon ein bisschen erklärt. Wie hoch war das Eis im Berliner Raum? Da gibt es auch später Bilder, die du so eine Art Maßstab machst anhand vom Fernsehturm. Oder
genau.
Wie hoch war denn dieses Eis? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann eine dicke Eisfläche über der ganzen Stadt, die sozusagen über die Stadt wandert? Oder?
Genau, der Gletscher ist massiv, also von Skandinavien bis nach Berlin reicht eine einzige Eismasse. Mhm. Und zum Eisrand wird der Gletscher zwar flacher, aber war hier bei der letzten Eiszeit immer noch zwischen 180 und 200 Meter im Berliner Raum hoch. Mhm. Also wenn man sich von ferne den Fernsehturm anguckt, dann könnte man nur noch die Spitze sehen.
Du stellst auch die Frage, ist der Kreuzberg wirklich ein Berg?
Der Kreuzberg ist kein richtiger Berg. Berlin ist in einem trockengefallenen Flussbett gegründet worden. Dieses Flussbett ist durch das Schmelzwasser des abtauenden Gletschers ausgewaschen worden. Das Schmelz, der irgendwann, Gott sei Dank, ist ja der Gletscher abgeschmolzen. Sonst gäbe es ihn hier ja noch. Wenn so ein Gletscher schmilzt, wird unglaublich viel Wasser frei. Das wird in der nächsten Senke aufgefangen und in dieser Senke abgeleitet und das viele Wasser spült die Senke immer tiefer aus. Wenn aber das ganze Wasser weg ist, dann bleibt das Flussbett ja da und ein Flussbett hat immer Flussuferkanten. Mhm. Als Berlin gegründet wurde, hat man unten in dem trockenen Flussbett die kleine Keimzelle von Berlin angelegt und nach Norden und nach Süden gab es Erhebungen aus der Ebene raus und man fand die so hoch, dass man dachte, das müssen Berge sein. Aber es ist nur die alte Flussuferkante. Und der Kreuzberg ist also die Flussuferkante vom Urstromtal nach Süden. Und Prenzlauer Berg ist ja auch ein Berg sozusagen. In der Sprache ist die alte Flussuferkante nach Norden.
Ja, wenn ihr das noch nicht gewusst habt und da heute oder den nächsten Tag dran vorbeifahrt, dann wisst ihr dank Beate jetzt mehr. Wenn du als Sammlungsleiterin der geologischen Sammlung vom Stadtmuseum da deine ganzen Schätze hast, wie können wir uns das vorstellen? Es ist eine riesige Halle mit ganz viel Gestein oder?
Genau. So ist es.
Hast du da irgendwelche Schätze, wo du sagst, ja, das ist eher was Gewöhnliches und aber dieser hier, also das ist was ganz Besonderes.
So ist es.
Und was ist was ganz Besonderes?
Zum Beispiel Steine, die man ganz selten findet und die besonders schön sind. Wir haben auch anpolierte Stücke davon, wo man sagt, das ist so ein schönes Objekt, ganz selten hier zu finden. Kommt zum Beispiel von der finnischen Aland-Insel bis nach Berlin. Dann weiß ich, wo ist der Gletscher gestartet, wo hat er diesen Stein mitgenommen, wie weit ist er gerutscht, nämlich über 1500 Kilometer, bis er dann in den Berliner Raum gekommen ist und dann hat er uns diesen Stein hier vor die Füße gelegt und wir haben ihn noch ein bisschen anpoliert und das ist ein richtiges Schmuckstück.
Dann wollen wir gleich weiter über dein Buch sprechen. Steine, Mammuts, Toteislöcher, hat sie uns ja auch gerade schon erklärt. Beate Witzel mit ihrem Buch Auf den Spuren der Eiszeit in Berlin. Nach Bellex One sind wir gleich wieder zurück, hören The Great Defector bei Flux FM. The Great Defector von Bellex One in der Morningshow am Nachmittag auf Flux FM. Ja, Eiszeit und Berlin. Zu diesen beiden Begriffen, die ja wirklich zusammenhängen, wie man es gar nicht geahnt hätte, gibt es eigentlich kein Buch, das so aufgebaut ist wie das von Beate Witzel, die sich erstmals und einzig diesem Thema gewidmet hat für unsere Region. Steine, Mammuts, Toteislöcher heißt es, auf den Spuren der Eiszeit in Berlin. Und du hast auch gesagt, du bist ganz froh darüber, dass die sogenannte Eiszeittheorie für Berlin, also in Berlin, bestätigt wurde, ne, für unsere Stadt. Und das war im Jahre 1875. Warum ist das so lang her? Beziehungsweise hat das länger gedauert, bis da jemand drauf gekommen ist und gesagt hat, ja, hier, guckt mal, hier sind doch die ganzen Beweise.
Da muss man doch erstmal drauf kommen, dass es überhaupt Eis gab. Das ist ja nicht mehr da. Wenn man jetzt draußen spazieren geht, kommt doch kein Mensch auf die Idee, also kein normaler Mensch, dass wir überhaupt eine Eiszeit hatten. Da muss man ja erstmal ein Lob aussprechen, dass Wissenschaftler so klug waren, darauf zu kommen, dass es überhaupt sowas gegeben haben könnte. Was die Leute verwundert hat, war, dass überall Steine hier rumliegen, die hier nicht hingehören. Wir haben hier keine Gebirge, aber wenn wir über die Felder laufen, überall sind Granite und Gneise und alle möglichen Gesteine, die aus Gebirgen stammen. Und sie sind alle mehr oder weniger abgerundet, kennt man von diesen schönen runden Findlingen. Das heißt, die Wissenschaftler haben schon gemerkt, hier muss was passiert sein. Irgendwie müssen die Steine hierher gekommen sein und beim Transport müssen sie auch noch rund geworden sein. Und da gab es die wildesten Theorien, wie das passiert sein könnte. Man hat gedacht, die Vulkane haben Steine ausgespuckt oder eine riesen Meeresflut hat Steine aus Skandinavien bis nach Berlin gerollt. Und ein Wissenschaftler ist hier nach Berlin gekommen und hat gesagt, das glaube ich alles nicht. Ich glaube, es war alles ganz anders. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo es so kalt war, dass Berlin von Eis aus Skandinavien überfahren worden ist. Aber wie suche ich die Spuren? Wie Sherlock Holmes hat er sich überlegt, welche Spuren hinterlässt Eis? Und wie der Detektiv dann auf Spurensuche geht, ist der Wissenschaftler, der hier in Berlin geforscht hat, der Otto Torell, ein schwedischer Geologe, 1875 nach Rüdersdorf gefahren auf die Kalkberge und hat gesagt, wenn Eis kommt und Steine mitbringt, dann zerkratzen die Steine den Untergrund und ich muss nur nach diesen Gletscherkratzern suchen, auf hartem Gestein. Und in Rüdersdorf hat er diese Gletscherschrammen gefunden, ist zurück nach Berlin und hat am gleichen Abend einen Vortrag gehalten, hat gesagt, Leute, ich kann es euch beweisen, keine Vulkane, kein Meeresstrom, sondern Eis hat die Steine hierher gebracht. Es gab mindestens eine Eiszeit.
Und die war zuletzt, wann war das, vor 12.000 Jahren ungefähr oder ging die zu Ende?
Vor 12.000 Jahren ging sie zu Ende. Angefangen hatte sie vor 115.000 Jahren. Da sieht man schon, so eine Eiszeit dauert richtig lange. 100.000 Jahre im Schnitt. Und wir können froh sein, dass sie vorbei ist.
Du, dann brauchen wir doch noch Stadttouren, die nicht nur an alten historischen Gebäuden langfahren, sondern wir müssen doch viel weiter in der Zeit zurückgehen. Das wäre doch toll, wenn man Stadtführungen, oder gibt's das gar schon eigentlich nicht, oder?
Also ich mache beim Langtag der Stadtnatur immer eine Führung durch den Grunewald, die heißt Toteislöcher und anderes Getier, wo es durch den Grunewald geht und ich eben in ein Toteisloch auch reingehe und den Leuten, den Teilnehmern der Tour eben erzähle, was hier abgelaufen ist während der Eiszeit.
Und wir dürfen netterweise auch Exemplare verschenken, wenn ihr eine Mail schreibt an win@fluxfm.de. win@fluxfm.de nennen wir das Ganze mal Eiszeit in Berlin als Betreff und dann schreibt ihr eure Adresse bitte mit rein, dann bekommt ihr dieses tolle Buch, was ja Berliner Geschichte beinhaltet, das muss man ja einfach so sagen, von uns zugeschickt. Ganz kurz, lass uns noch einmal die Tierwelten anreißen, weil ich das auch interessant finde, dass Elefanten bei uns in Berlin gelebt haben. Unter anderem.
Jede Menge.
Ja, es gibt auch das Wollhaar-Mammut durchaus, aber eben auch einen Elefanten. Was für Tiere noch so und wo
haben alles, was man heute aus Afrika kennt. Elefanten, Nashörner, Löwen, Hyänen, Büffel. Also im Prinzip alles, was heute in Afrika in einer warmen Landschaft lebt, gab es in der Eiszeit in Berlin. Natürlich dann größer, mit dickerem Fell, schöner Speckschicht, gegen die Kälte geschützt. Es gab also eine Großtierfauna in einer Graslandschaft wie die Serengeti in Kalt. Also eine kalte Graslandschaft, die die ganzen großen Tiere gut ernährt hat und die hier alle in Massen rumgelaufen sein müssen, denn wir finden richtig viele Knochen von den Tieren hier im Berliner Raum.
Zum Beispiel der europäische Waldelefant mit einer Schulterhöhe von bis zu 4,5 Metern.
Ja, das war der größte. Wenn man immer denkt, das Mammut war groß. Der Waldelefant hat aber nicht in der Eiszeit gelebt, sondern zwischen den Eiszeiten in einer Warmzeit. Und der Waldelefant, der war viel größer als das Mammut, war der größte Elefant überhaupt und hätte das Mammut ganz schön in den Schatten gestellt.
Oh Gott, wenn man sich mal so eine Altbauwohnung mit 3,5 Metern vorstellt und ja, dann nochmal einen Meter obendrauf, dem möchte man nicht im Dunkeln begegnen. Aber man hat ja auch nicht gelebt zu der Zeit. Genau, jetzt haben wir es hier mit dem Jahr 2017 zu tun und es wird ja immer vom Klimawandel gesprochen und es wird immer heißer und immer heißer, die Pole schmelzen, aber du sagst ja auch, die Eiszeit, die kommt und geht wieder. Wie siehst du es mit dem Klimawandel als
Geologin? Also wir drehen, ja, das Klima ändert sich auf der Welt natürlicherweise, aber wir drehen gerade mächtig an der Klimaschraube. Da kann man, glaube ich, gar nicht mehr drüber diskutieren. Die Zahlen sprechen für sich. Und heute haben eben Klimawandel viel größere Auswirkungen als früher. Heute sind viele Milliarden Menschen von einem Klimawandel betroffen. Damals in der Eiszeit haben ja kaum Menschen gelebt. Und die Auswirkungen, die wir heute mit einem Klimawandel verursachen, die können wir eigentlich gar nicht rechtfertigen.
Wenn ihr euch das Buch zulegen wollt, dann tut das unbedingt, von Beate Witzel, Steine, Mammuts, Toteislöcher auf den Spuren der Eiszeit in Berlin. Und dort könnt ihr auch blättern und Steine anschauen, wo ihr auch in Berlin was finden könnt. In jeder Umgebung, wo man unterwegs ist, im Grunde sind die Zeichen der Zeit da.
Genau.
Und da gibt es dann auch die Anleitung dazu, plus natürlich das mit dem Wackelpudding. Dann kann man das nochmal gletschermäßig nacharbeiten, wie sich das Eis ausbreitet. Ja, Beate, wir können noch stundenlang weitersprechen, aber die Zeit läuft uns davon. Vielen Dank, dass du das vorgestellt hast.
Gerne, hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Sehr gut. Beate Witzel war bei Flux FM zu Besuch, Sammlungsleiterin der Geologischen Sammlung vom Stadtmuseum Berlin.